Tollcast. Dein Tolkien-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge des Tollcast. Für diese Episode interviewten wir den bekannten Literaturkritiker und Tolkien-Liebhaber Dennis Scheck. Dieser stand Tobias am 21. Juni 2022 Rede und Antwort zu den verschiedensten Themen. Leider war die Verbindung nicht die beste, worunter die Tonqualität am Anfang etwas gelitten hat. An einer Stelle konnte selbst Gandalf nichts mehr retten. Aber wir haben das Beste draus gemacht. Wir wünschen euch nun ganz viel Vergnügen mit dieser Interviewfolge.
Einen wunderschönen guten Abend, Herr Scheck. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um der Deutschen Tolkien-Gesellschaft für ein Interview zur Verfügung zu stehen.
Aber mit Vergnügen, der Name Tolkien öffnet viele Türen.
Ja, das kommen wir auch in dem Interview mit Sicherheit nochmal drauf zu sprechen. Bevor wir allerdings dann in die tolkienesken Bereichen einsteigen, hat uns die Frage erreicht, die mich auch sehr interessiert. Wie wird man eigentlich Literaturkritiker?
Ah, sehen Sie, das ist eine Frage, die im Grunde auch schon Sam und Frodo umtreiben, wenn sie am Schicksalsberg sich die Frage stellen, wie kommt man eigentlich in eine Geschichte und vor allem, wie kommt man wieder raus, ja? Es gibt viele Antworten auf diese Frage. Der Schriftsteller Lars Gustafsson, der Schwede, den ich sehr schätze, der sagte mal, wenn man möchte, dass ein Kind Schriftsteller wird, dann muss man es in eine Kiste einnageln, ein Jahr warten, das Kind wächst dann nach innen. Bei mir war das ein bisschen anders. Ich wurde, bevor ich Literaturkritiker wurde, wurde ich Literaturagent. Ich war zwischen 6 und 12 absolut besessen von Science Fiction, Fantasy und Horrorliteratur. Habe da sehr viel gelesen, habe da sehr viel gesammelt. Ich habe mir auch selber Englisch beigebracht, um das im Original lesen zu können. Und gab ein sogenanntes Fanzine heraus. Fanzines, viele aus der heutigen Jugendkultur bringen diesen Begriff eher mit Musik in Verbindung. Aber Fanzines sind ja in den Science-Fiction-Fandom der 20er Jahre in USA entstanden. Und ich gab so ein Fanzine heraus. Und auf diese Weise sammelte ich erste Erfahrungen mit Literaturkritiken und schrieb dann auch selber was. Vor allem aber fing ich an, mit 13 literarisch zu übersetzen und geriet an einen Stammtisch mit literarischen Übersetzern in Stuttgart, die sich damals trafen. Und als ich diese Menschen sah, die damals setzten, zum Beispiel Samuel Beckett ins Deutsche oder Wladimir Nabokov ins Deutsche, und sie werden lachen, Tolkien, Deutsches, war nämlich Margaret Caro auch dabei, da war mir klar, ich möchte so gehen wie die, ich möchte so stehen wie die, das ist meine wahre Familie. Und seither bemühe ich mich darum, die Achtung dieser Menschen mir zu verdienen. Denn die literarischen Übersetzer sind für mich die wahren, unbesungenen Helden des Literaturbetriebs. Und da fand ich eine ganze Reihe von Menschen, leider die meisten inzwischen, die so eine Art Ersatzfamilie für mich bildeten, Mentoren wurden. Besonders denke ich da an Hans Hermann, der damals, als ich ihn kennenlernte, gerade John Irvings Roman Das Hotel New Hampshire unter der Feder hatte. Oder an Klaus Birkenhauer, eben den erwähnten Übersetzer von Nabokov, der auch eine wunderbare kleine Biografie über Heinrich von Kleist geschrieben hatte. Oder Elmar Tophofen, eben der deutsche Übersetzer von Samuel Beckett.
Also hatte Literatur schon immer einen sehr hohen Stellenwert bei Ihnen, wenn ich das Ihren Worten entnehme, wenn Sie ja schon mit 12, 13 angefangen haben, sich dort entsprechend einzuarbeiten.
Ach, wissen Sie, wir finden es ganz normal, dass Profifußballspieler seit ihrem 4. Lebensjahr oder so auf irgendwelchen Bolzplätzen herumtoben, dass Profimusiker an der Geige oder am Klavier spätestens mit 3 oder 4 anfangen. Nur wenn der deutsche Nachwuchsautor oder Nachwuchskritiker unter 35 schon mal ein Buch in die Hand nahm, dann spricht man immer von Wunderkind. Das kann ich bald nicht mehr hören. Nein, mir war tatsächlich schon sehr, sehr bald klar, dass ich irgendetwas mit Literatur machen wollte. Die Frage war nur, ob ich auch Talent dafür habe, ob ich es kann. Aber ich weiß ja, dass von der Lektüre von Ovids Metamorphosen, dass die Veränderung erst einsetzt, wenn das Leid unerträglich wird. So war das bei mir auch. Meine Eltern hatten mich aufs Land verschleppt, war sehr unglücklich mit meinem Stiefvater und meiner Lebenssituation. Und Literatur war für mich die Pfeile, die mich aus dem Gefängnis, in das mich meine Eltern gesteckt hatten, in die Freiheit hinaus eskamotierte.
Welchen Stellenwert hat die Literatur heute noch bei Ihnen?
Den allerhöchsten. Wissen Sie, mir wäre mein Leben glaube ich, nicht aushaltbar. Ich müsste mich umbringen ohne Literatur, ohne Kunst, um jetzt mal einen Moment lang ernsthaft zu werden. Also das ist natürlich nicht nur ein Zeitvertreib, ein Job, ein Hobby, sondern das ist mir das Wichtigste im Leben.
Ich möchte ein anderes Zitat, was mich sehr bewegt und was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, und zwar als Sie das Buch Beren und Lucien empfohlen haben. J.R.R. Tolkien, das ist der Autor, der mich mein Leben lang begleitet hat. Kann ich super nachvollziehen. Und jetzt wäre meine Frage, wie haben Sie damals Tolkien entdeckt?
Das lief, glaube ich, einen doppelten Weg. Zum einen bin ich natürlich auch geprägt von dieser magischen grünen Kassette. Aber ich lebte ja in Stuttgart und eines der frühesten Interviews, die ich machte ich zusammen mit einem Kollegen, mit Michael Klett.
An dieser Stelle war leider gar nichts mehr zu retten. Herr Scheck erzählt von Michael Kletts folgenreicher Reise in die USA, von wo aus er den Herrn der Ringe nach Deutschland brachte, um ihn im Klett-Cotta Verlag herauszubringen. Diese spannende Geschichte findet ihr auch auf YouTube. Wir haben euch einen Link dazu in die Shownotes gestellt.
Wurde meine Neugier natürlich angestachelt, dass dieser John Ronald Royal Tolkien sich mit diesem Mittelakronym R.R. schreibt, weil der George R.R. Martin hat ja auch diese beiden R's als mittlere Namen. Und warum das so ist und welche Parallelen da ist und was für ein komischer Code darin verborgen werden soll, eine an Thomas Pynchon erinnernde verborgene Botschaft, darüber kann natürlich so ein jugendlicher Geist auch zu Schanden werden.
Definitiv, definitiv. Bei mir war es damals der Hobbit, der mich in den Bann gezogen hat. Und damit komme ich mich auch eigentlich gleich schon zur nächsten Frage. Sehr häufig, wenn Sie über Tolkien reden, reden Sie über den Herrn der Ringe. Wie stehen Sie denn im Prinzip zum Hobbit und zum Silmarillion?
Also der Hobbit, der stand bei mir natürlich auch am Anfang der Lektüre, weil das war ja damals das günstige Taschenbuch, das man bei DTV war, das glaube ich, für kleine Münze erwerben konnte. Das Schlimme war ja, dass es nicht der Hobbit hieß, sondern der kleine Hobbit. Und damit war ja im Grunde schon alles gesagt, ja. Ich habe immer oder lange gedacht, dass der Hobbit nur eine schwache Vorgeschichte sei zum Herr der Ringe. Also so ein kleines, im Grunde so eine Kinderbuchversion. Oh, wie habe ich mich da geirrt? Da musste ich mich sehr, sehr korrigieren, als ich das vor einigen Jahren und Jahrzehnten mal wieder zur Hand nahm und erkennen musste, um Gottes Willen. Ja, ich habe ja alles überlesen. Inzwischen ist der Hobbit eine für mich absolut gleichrangige Lektüre neben dem Herrn der Ringe. Das liegt an dem wunderbaren Drachen Smaug. Ich habe ja eine Vorliebe für Drachen. Ich mag sehr gerne auch Silber. Wenn ich mich in meiner Küche umblicke, halte ich mich manchmal selber für einen Drachen. Jedenfalls, also Hotelsilber und sowas, ja. Jedenfalls der Drache Smaug und seine ja philosophisch profunden Dialoge mit Bilbo Beutlin, die wiegen natürlich das Ganze auf. Außerdem sind diese Zwerge eine köstliche Truppe und ich muss da immer wieder drüber lachen.
Ja, nicht so, wie sie im Film dargestellt werden. Und wie sieht's beim Silmarillion bei Ihnen aus, die ja dann doch viele, wie ich finde, ja, ich ja auch teilweise gerne sage, eher so als die Bibel Mittelerdes bezeichnet wird?
Ja, aber also damit tue ich mich etwas schwerer. Vielleicht, das fand ich immer ein bisschen graubrot. Da sind zwar hochpoetische Momente drin, aber in Silmarillion selber habe ich nie so richtig hineingefunden. Ich weiß nicht, ich teile auch letzten Endes diese Faszination. Gut, im Silmarillion ist zu besichtigen das, was mir vielleicht bei Tolkien am wichtigsten ist. Nämlich Tolkien hatte ja diese Faszination für seine Kunstsprachen. Und er hat ja eine Evolution als Autor durchlaufen, die vergleichbar ist mit unserer menschlichen Evolution, weil sehr viele Evolutionsbiologen sagen ja, dass uns erst die Erfindung der Sprache einigermaßen schlau und aus dem Tierreich emporgehoben hat. Ich bin da gar nicht so sicher, weil so sehr unterscheiden wir uns in meinen Augen gar nicht von Tieren. Aber wir sind in jedem Fall das redende Tier, das erzählende Tier, der Homo narrans. Und Tolkien hat eben festgestellt, dass seine Kunstsprachen öd und leer bleiben und eine Spielerei. Erst in dem Moment, wo er Geschichten darin erzählt, da erwachen sie zum Leben. Und dieser, das ist ja quasi der Urfunke, da wo die Sache Feuer fängt, wo das Ganze in Poesie umschlägt. Und das lässt sich im Silmarillion natürlich verfolgen.
Und wenn Sie jetzt mal, ich würde auch der Einfachheit halber mal in Mittelerde bleiben, über alle drei Werke hinweg betrachtet, was ist dort Ihre Lieblingsszene?
Na, wenn ich ehrlich bin, wissen Sie, ich habe ja einen Hund, einen Jack Russell, oder wie ich gerne sage, einen Jack Russell. Meines Wissens taucht ja zum ersten Mal Mittelerde auf in Rover Random. Ein Wal, dieser Hund ist ja erst auf dem Mond und dann unten am Meeresgrund. Und ein Wal bringt ja Rover Random zu einer Welt, wo er sagt, das ist mir aber verboten, dich das eigentlich sehen zu lassen. Denn das ist die Welt von Mittelerde. Das ist eigentlich der für mich schönste Moment.
So das Anteasern, dass da eigentlich noch viel mehr ist, damit ja auch theoretisch die Möglichkeit, auch wenn man jetzt mal die Abstraktität außen vor lässt mit Rover Random und zum Mond und zurück, das ist ja doch so, hat dann ja was, wo man hergehen kann im Bereich, also vielleicht ist Mittelerde doch irgendwie zugänglich für uns.
Ja gut, wissen Sie, ich habe als Kind, meine Großmutter war Köchin, die erste Köchin von Theodor Heuss, und ich habe sie als Kind immer mit solchen absurden Forderungen behelligt, dass sie mir bitte ein Wildschwein zubereiten soll, so wie in Asterix, und war immer enttäuscht, dass das nicht funktioniert hat, dass sie mir lediglich ein Wildschwein braten zubereitete, und weil sie sagte, solche Portionen sind im Handel überhaupt nicht erhältlich. Und genauso wollte ich natürlich frühstücken wie Tick, Trick und Track in Entenhausen. Die aßen damals etwas, wofür es im Deutschen gar kein Wort gab, nämlich Pancakes. Und meine Großmutter versuchte es mit schwäbischen Flädle oder Crêpe Suzette. Und natürlich ist aber der literarische Weltenwechsel durch Zaubersprüche beziehungsweise Umstellung der Ernährungsgewohnheiten gar nicht so selten. Und so habe ich mir auch immer vorgestellt, dass das Lembasbrot, mit dem die Elbe die Hobbits ausrüsten auf ihrem Weg nach Mordor, das habe ich mir immer so als ein super Knäckebrot vorgestellt und habe meiner Großmutter auch damit in den Ohren gelegen, sie möge doch Lembasbrot
backen. Tja, ich würde auch eine Scheibe nehmen, wenn sie es hinbekommen hätte.
Ich bin aber ansonsten eigentlich gar nicht wichtig, ob ich meinen Köln verlassen möchte, um dann in Mittelerde zu leben. Ich glaube, mir hätte so ein Org ganz schnell den Garaus gemacht.
Ja, das Entfliehen irgendwie nach Auenland, das ist ja auch ein wenig, wie viele Menschen sich heute vorstellen, wieder mal im Mittelalter zu leben. Und ich bin ja immer noch der felsenfesten Überzeugung bin, dass die meisten Menschen im Mittelalter keine 10 Tage überleben würden.
Ja, und ich möchte nicht in eine Welt ohne Aspirin und Zahnärzte. Vielen Dank. Ja, wie gesagt, ich habe mich auch sehr für Science Fiction interessiert und den Blick doch eigentlich immer auf die Zukunft gerichtet.
Dieses Genre ist mir leider verschlossen geblieben. Ich habe da irgendwie nie einen Zugang gefunden. Ich habe mich dann...
Nein, es gibt mit Ursula K. Le Guin, das ist eigentlich die ideale Brücke, weil die hat ja nun beides geschrieben. Ich bin auch ein ganz großer Freund von Ursula K. Le Guin gewesen. Ich war sogar mit ihr verabredet für meine Fernsehsendung Druckfrisch. Das hat aber leider nicht mehr hingehauen. Sie ist leider ein halbes Jahr früher verstorben. Aber wenn ich an ihre Erzieher-Romane denke, aber auch an ihre großen politischen Romane, Die Welt der Habenichts beispielsweise oder Das Wort für Welt ist Wald oder sowas, ist die Le Guin eigentlich, fand ich immer, eine sehr plausible Anwärterin auf den Literaturnobelpreis gewesen.
Na gut, ich gebe ja allem gerne eine zweite und dritte Chance, versuche ich es nochmal mit der Science Fiction. Vielen Dank für den Hinweis. Eigentlich wollte ich jetzt weitermachen mit dem Eskapismus. Ich hätte mal einen sehr schönen Vortrag darüber gehalten, dass ja gerade dieses Fliehen und Flüchten ja im Deutschen zwei komplett unterschiedliche Begrifflichkeiten sind. Sie sagten im SWR 2017 bezüglich des Eskapismus, zitieren als erstes Tolkien, die etwas gegen Eskapismus hätten, seien die Gefängniswärter. Und dann kommen Sie, von solchen Gefängniswärtern wimmelt es in Deutschland bis zum heutigen Tage nicht nur in der Literaturkritik. Und jetzt wäre meine Frage darauf aufbauend, was sind für Sie die Gefängniswärter in der Literaturkritik?
Naja, Tolkien sagte, die einzigen, die etwas gegen Eskapismus hätten, seien die Gefängniswärter. Und ich habe eben hinzugefügt, solche Gefängniswärter, die gibt es auch in Deutschland des Jahres 2017 oder auch 2022, nur nennen die sich anders, die heißen heute Deutschlehrer oder Germanistikprofessorinnen oder horrible Diktu, auch Literaturkritiker. Mit anderen Worten, man sollte schon darauf achten, wer etwas dagegen hat, dass man sich von den Zwängen der Gesellschaft, in der man nun mehr oder minder biologisch zufälligerweise lebt, zu befreien trachtet, indem man seine Aufmerksamkeit nicht auf die jeweiligen politischen Verhältnisse, die Machthaberinnen und Machthaber lenkt, sondern vielleicht nach Auenland ausbüxt oder woanders hin. Also die viel beschworene eskapistische Lektüre. Und um Ihnen ein Geheimnis zu verraten, ich glaube, jede Lektüre ist eskapistisch. Das ist ja das Schöne. Sie lenkt meinen Blick vom eigenen Nabel, meinen eigenen Lebensumständen ab und richtet sie meine Aufmerksamkeit woanders hin. Ich kann dann, wenn ich die Lektüre unterbreche, quasi erfrischt wie nach einem geistigen Wellness-Retreat, zurück zu meinen Lebensumständen kehren, wieder über meine politischen Verhältnisse nachdenken, neu nachdenken, wenn ich eine literarische Erfahrung wie die von Kafka oder Beckett gemacht habe oder Tolkien. Aber selbst eine Putzfrau, die einen Roman über das Leben einer Putzfrau liest, liest eskapistisch. Es geht nicht anders. Wir versetzen uns in die Haut oder in das Fell oder in die in den Drachenpanzer eines anderen Wesens. Das ist das Geheimnis. Literatur ist die Möglichkeit, 1000 Leben führen zu dürfen, ohne mehr als einen Tod sterben zu müssen. Das ist ja die große Magie. Wir können uns verwandeln, so wie in Wilhelm Haufs Talib Storch, indem wir dieses magische Wort Mutabor für uns aussprechen, Latein, ich werde mich verwandeln, indem wir ein Buch aufschlagen. Das ist das große Versprechen und die große Freiheit der Literatur für mich.
Finde ich absolut geniale Gedanken und kann ich auch unglaublich viel entnehmen und auch zustimmen. Gerade so unter diesem Gesichtspunkt des Entfliehens. Glauben Sie, dass die Fantasy heute noch stets ein verkanntes Genre ist?
Nee, weil ich finde ja gar nicht, dass Fantasy ein Genre ist, wenn ich ehrlich bin. Wissen Sie, für mich gibt es diesen Hauptstrom der Geschichten, die wir haben. Der reicht von Homer, der Odyssee, über Ovid, über die ganze mittelalterliche Literatur, die Parseval und Wolfram von Eschenbach, bis zu Shakespeares Der Sturm. Dann über die Romantik, über E.T.A. Hoffmann, bis in unsere unmittelbare Gegenwart die Geschichten, die ein Christoph Ranzmeier uns erzählt, beispielsweise den lebenden Autor, dem ich am meisten den Literaturnobelpreis gönnen würde. Jedenfalls, das ist der Hauptstrom des Geschichtenerzählens und das sind Geschichten, die enthalten alle Magie, Zauberwesen, Drachen, Zauberer, Magier, alle Ingredienzen, die wir für Fantasy-Literatur als Genre für typisch halten. Prospero hat seine Zauberbücher. Prospero hat seinen Luftgeist Ariel. Also verstehen Sie, das ist für mich eigentlich das mir liebste Theaterstück, Der Sturm, The Tempest von William Shakespeare, einen der wenigen Autoren, die mich so wie Tolkien mein Leben lang begleiten. Ist deshalb Shakespeare ein Fantasy-Autor? Ich will mich ja nicht um Worte streiten. Dann ist aber Shakespeare auch ein Krimi-Autor, weil die Frage von Hamlet ist ja auch die urtypische Krimi-Frage, also who done it, ja? Das finde ich albern ein bisschen. Fest steht für mich, dass eben das, was wir bürgerlicher Realismus nennen, was angeblich, so dachten jedenfalls viele, im letzten Jahrtausend die Hauptströmung der Literatur sei, dass das wohl eher doch so ein Nebengebilde der Literatur ist. Darum geht es in der Literatur nicht. Jedenfalls ist es eine Sonderform, Bücher, in denen gar keine Drachen vorkommen, in denen keine Magie gewirkt wird, wo man an keinen magischen Wunderlampen reiben kann, wo keine Feen erscheinen. Das ist die Ausnahme. Die Hauptsache sind eigentlich eher so Geschichten über Zaubererinternate und verlorene Eltern.
Find ich einen interessanten Gedankengang. Wie gesagt, ich bin ja in der Hinsicht ein absoluter Laie. Ich lese gerne Krimis, Thriller und Co. und Fantasy. Also für mich als Normalsterblicher in Anführungszeichen gibt es ja diese klassische Einteilung im Bereich Fantasy, Kinderbuchliteratur, wie gesagt, Krimis,
Groschenromane. Was ich Ihnen vorschlage, ist ja, sich zu emanzipieren von diesen Zumutungen unserer Gegenwart, indem Sie diese Denkverbote und Gebote zurückweisen und sagen, nein, ich mache mir die Welt so, wie ich sie mir selber einteilen. Verstehen Sie, das ist ja auch eine Entwicklung hin zu einem mündigen Leser. Wenn Sie wirklich nachdenken über die Machart von Geschichten, dann sehen Sie doch, dass im Grunde, also Tolkien, der ist ja nicht umsonst Skandinavist hat sich nicht umsonst mit Sagas und so weiter beschäftigt, wissenschaftlich, der knüpft ja an unheimlich alte literarische Traditionen an. Das ist ja keine Creatio ex nihilo, der Herr der Ringe, Mittelerde und so weiter, sondern der bewegt sich im Hauptstrom eines Erzählens. Nur unsere Gegenwart lebt ein bisschen mit dem Rücken zur Vergangenheit und glaubt, wir wären sowas Besonderes, sind wir aber gar.
Sie bringen mich jetzt ein bisschen ins Schwimmen. Finde ich mal sehr angenehm, auch diese Erfahrung zu machen, weil Sie da, wie gesagt, mit einem komplett anderen Konzept rangehen, dem ich natürlich sehr viel entnehmen kann. Wobei ich die Einteilung... Ja,
was ich mache dadurch, und ich gebe zu, das ist eine Strategie, die ich mir zurechtgelegt habe, weil mir als Kind schon so furchtbar auf die Nerven ging, dieses Sendungsbewusstsein des Science-Fiction-Fandoms. Wissen Sie, da wurde eine Frontstellung aufgemacht, Science-Fiction und die sogenannte Mainstream-Literatur. Und der Mainstream, das war eben all das, was öde und langweilig und fad ist und nicht Science-Fiction. Und dann hat man aufeinander eingeprügelt und gesagt, das ist doch alles verlogen, die erkennen gar nicht die Qualität dessen, was wir lesen, also wir Science-Fiction-Leser. Und ich versuche immer, solche Antagonismen, solche überholte Frontstellungen aufzuweichen. Man nennt es also, das ist ja immer dieselbe Strategie, Thinking Outside the Box. Und Sie fragten mich ja, ob die Fantasy heute noch unterschätzt sei. Und meine Antwort ist, indem ich bei Ihnen quasi einen roten Teppich auflege und sage, befreien Sie sich doch mal von diesem Begriff Fantasy und erkennen Sie vielleicht, dass es diesen Hauptstrom des Erzählens gibt. Und darin ist die Fantasy von Homers Zeiten an enthalten. Und wir müssen uns einfach vielleicht von unserem liebgewordenen Spielzeug trennen und erkennen, dass die Welt groß und bunt und wunderbar ist und Platz für uns alle hat, auch für die Fantasy und für die Science-Fiction-Leser. Aber eben um den Preis, dass wir eben konzidieren müssen, Mist, Homer hat auch schon Fantasy geschrieben.
Ja, also vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich kein Extremist in jeglicher Form bin. Das ist vielleicht etwas kompliziert ausformuliert. Ich kann viel von Ihnen, von Ihrer Aussage bezüglich der Science-Fiction-Community von damals entnehmen. Gab es dann ja auch nachher bei Margaret Caru und Wolfgang Krieger, auf die wir vielleicht nachher nochmal zu sprechen kommen. Ich bin aber jemand, der sagt, bitte jeder nach seiner Fasson. Und ob jetzt jemand sagt, er findet Fantasy blöd oder nicht, ich würde mich niemals über jemanden stellen und zu sagen, du musst jetzt aber Tolkien auf die gleiche Stufe stellen wie die Bibel. Oder irgendetwas, weil ich halt einfach ein Mensch bin, der sagt, versuch's, lies es. Also ich habe dieses klassische Denken nicht so, mir ist das egal, ob mir jetzt sagt, dass der Herr der Ringe ein Fantasy, ein Realbuch oder sonst was ist. Es geht mir um die Geschichte.
Naja, also ein Unterschied ist auf jeden Fall festzuhalten zwischen der Bibel und Tolkien.
Tolkien würde niemals sich anmaßen, die Bibel zu schreiben als strikter Katholik.
Ja, nur bei der Bibel zu erkennen ist, dass die Fortsetzungen immer schwächer sind als das Original. Dass also das Alte Testament doch wesentlich überzeugender ist als das Neue Testament, ist es bei Tolkien genau andersrum. Da ist die Fortsetzung der Herr der Ringe wesentlich stärker als der erste Band.
Ja, gut, liegt halt natürlich dann auch in der Tatsache, dass er ja eigentlich das Silmarillion veröffentlichen wollte und dafür dann keinen mehr gefunden hat und dann erst den Umweg über den Herrn der Ringe ging. Nichtsdestotrotz bleibt da draußen ja auch wenn Sie jetzt meine Weltsicht oder den roten Teppich für mich ausgelegt haben, bleibt die Weltsicht da draußen ja doch noch relativ in Schubladen kategorisiert. Das können wir jetzt leider auch nicht in den nächsten 10 Minuten lösen. Deshalb würde ich es gerne einfach trotzdem mal eben bei dieser Begriff der allgemeinen Fantasy bleiben. um nämlich in Betracht zu ziehen auf die Verfilmung, oder ich kann die Frage auch umformulieren, inwieweit die Adaption von Tolkien, also von Peter Jacksons Der Herr der Ringe und Der Hobbit, ein Zuspruch für die Literatur ist oder ob sie derer eher abtrünnig ist.
Ach, also ich hake es nochmal ein mit diesen Grenzen und so weiter.
Gerne.
Überlegen Sie sich doch nur mal, was wir in unserer Gegenwart erleben, nämlich wie die absolut zementierten Grenzen zwischen den Geschlechtern, wie sie im 19. Jahrhundert erscheinen und wovon ein Großteil des Werks von Ibsen beispielsweise handelt. Die Nora, der Abschied aus dem Puppenheim, Hedda Gabler und so weiter. Wie die sich vor unseren Augen im 21. Jahrhundert buchstäblich auflösen, fluid werden und so weiter. Und deshalb kann ich mir da auch die Abgrenzung der Fantasy sehr gut vorstellen. So, jetzt nur aber nochmal, was wollten Sie wissen, Ihre Frage?
Inwieweit irgendwie der Einfluss der Adaption, Einfluss da auf die Bereitschaft der Leute, Literatur, die im Allgemeinen als Fantasy genannt wird, ob es der zuträglich ist oder ob es eher, also ist es einem beflügelt ist, das Lesen, oder glauben Sie eher, dass es, seit wenn ich es gesehen habe, brauche ich es nicht nochmal zu lesen?
Also die Herr der Ringe-Verfilmungen von Peter Jackson, die haben mich beeindruckt, weil er sehr kluge dramaturgische Schnitte setzte, zum Beispiel der Verzicht auf Tom Bombadil, aber natürlich schon wesentlich problematischer empfand ich die Hobbit-Verfilmungen, die mir ein bisschen vom Geist der Sola Scriptura Tolkiens abzuweichen schienen, aber die mir auch letzten Endes Schlachtszenen, die von der Videospielästhetik so durchdrungen sind, wenig Freude bereitet haben. Gleichwohl, also ich habe großen Respekt vor Peter Jackson. So wie ich es verfolge, wer einmal Tolkien verfallen ist, der möchte natürlich auch dann weiter mal gelegentlich tolle Fantasy lesen, ob das von Patrick Rothfuss ist oder von Lord Dunsany oder von jemand anderem oder Ursula K. Le Guin beispielsweise oder Marion Zimmer Bradley oder Harlan Ellison.
Sie hatten gerade wunderbar das Beispiel Hobbit-Verfilmung versus die Herr-der-Ringe-Verfilmung, wo ich komplett d'accord mitgehe. Jetzt hatten wir es ja im Vorgespräch, im September kommt da eine Serie. Ich bezeichne es ganz gerne als die größte und teuerste lizenzierte Fanfiction-Geschichte, weil eben doch relativ wenig über das zweite Zeitalter bekannt ist. Wie schauen Sie mit dem Blick, den Sie auf Literatur und Ähnliches haben, auf so eine Serie?
Ich schaue gar nicht. Dafür fehlt in meinem Leben die Zeit. Ah, okay. Wissen Sie, irgendjemand muss ja diese Bücher auch lesen. Und ich als Literaturkritiker habe im Grunde das Ethos eines Gebrauchtwagenhändlers. Allerdings an einem möchte ich doch festhalten, die Bücher, über die ich in der Öffentlichkeit rede, die muss ich auch gelesen haben. Und das ist leider gar nicht möglich, wenn ich nebenbei auch noch irgendwelche Netflix, Amazon, Disney, sonst was Kanäle bediene und Serien schaue. Also außerdem möchte ich ja auch wenigstens gelegentlich ins Kino gehen. Und Sie wissen ja, was Kurt Tucholsky übers Kino sagte. Wenn ich schon 50 Pfennig fürs Kino ausgebe, dann habe ich auch das Recht, das an meine niedrigsten Instinkte appelliert. Und das findet eigentlich ganz verlässlich statt.
Okay, eine sehr unerwartete Antwort, gebe ich zu.
Also ich habe sehr wenig Serien gesehen, aber wirklich nicht aus Desinteresse, sondern einfach, weil ich nicht dieses Zeitbudget habe, beziehungsweise ich muss eben meine Zeit ein bisschen auch der Literatur widmen, vor allem, weil ich ja nicht nur fürs Lesen bezahlt werde, sondern vor allem fürs Schreiben. Aber ich habe ganz wunderbare Serien gesehen, zum Beispiel eben George R. R. Martins Game of Thrones, mir sehr gut gefallen. Die Sopranos natürlich. Und ich habe auch eine Schwäche für Downton Abbey. Aber das ist vielleicht was eher Idiosynkratisches.
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und weil Sie es gerade erwähnt haben, dass Sie ja auch schreiben, Sie sind ja auch als Übersetzer tätig.
Und ich war als Übersetzer tätig.
Sie waren. Nichtsdestotrotz stellt sich da die Frage, wie wichtig ist für Sie der sprachliche Stil einer Übersetzung?
Na, das ist alles entscheidend. Also das ist ja auch etwas, was mich eigentlich ein optimistischer Mensch werden lässt. Wenn ich sehe, welchen enormen Fortschritt wir in der Wahrnehmung der Übersetzer seit den 70er Jahren erzielt haben. Damals fanden sich der Übersetzernamen noch winzig klein in 6-Punkt-Type irgendwo im Impressum. Inzwischen haben es einige geschafft, dass ihre Namen stolz auf dem Cover stehen. Und wir auch durch das Mitwirken natürlich der Literaturkritik, doch ein gutes Stück Weges in der Anerkennung, zumindest in der öffentlichen Anerkennung, nicht leider in der materiellen Anerkennung der literarischen Übersetzer weitergekommen sind. Aber auch da gab es Fortschritte. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel, es gab immer ein jährliches Treffen der Übersetzer, das sogenannte Esslinger Gespräch, das aber die wenigste Zeit in Esslingen tatsächlich bei Stuttgart stattfand, sondern an anderen Orten. Das gibt's heute noch. Und da bin ich immer mit Begeisterung zwischen meinem 13. und meinem 25. Lebensjahr in die Werkstatt gegangen, an der auch Margaret Caru teilnahm. Und die ging den anderen Übersetzern, vor allem den älteren Damen, mit ihren mitgebrachten kniffligen Fragen immer ein bisschen auf die Nerven. Und ich weiß noch, wie Eva Bornemann, eine Kollegin damals, sagte zu Margaret Caru: Du mit deinen schmutzigen Zwergen.
Ja, eine sehr schöne Anekdote. Und da sind wir nämlich auch gleich beim Thema. Es gibt ja, ich gehe davon aus, dass Sie das auch mitbekommen haben, war ja zumindest in der Fangemeinde unumgänglich. Claire Trotter hatte sich in den 2000ern entschieden, den Herrn der Ringe für ein jüngeres Publikum ansprechend zu übersetzen zu lassen. Und so, dass es wäre jetzt die Margarete Caru und die Wolfgang-Krieg-Übersetzung haben. Haben Sie diesen Zwist damals mitbekommen?
Ja, das habe ich aus den Augenwinkeln mitverfolgt. Mir fehlte leider ein bisschen die Zeit, zu verfolgen, was genau da stattfand. Also ich bin ganz über, wie gesagt, ich kannte beide Übersetzer. Meines Wissens ist Herr Grege inzwischen auch verstorben. Ist das
ja
richtig?
Ja.
Wolfgang Grege war ja auch Lektor. Und der lektorierte zum Beispiel mal eine Übersetzung meines Übersetzer-Mentors Hans Herrmann, der mir davon einige Beispiele zeigte. Und wir schlugen die Hände über den Kopf zusammen. Weil als er dermaßen untalentiert als Lektor, es war schrecklich. Von daher, ich bin nicht sicher, ob die Wahl von Wolfgang Grege als Übersetzer für Herr der Ringe eine so glückliche Wahl war. Ganz sicher war er wahrscheinlich präziser und jetzt von größerem Respekt für Tolkien getragen als Margaret Caru, aber ich fand, sie hat für eine Erstübersetzerin die Sache schon nicht schlecht gemacht. Aber anders als bei Donald Duck, wo ich natürlich gar kein Spaß verstehe und für mich die Übersetzung von Dr. Erika Fuchs definitiv ein heiliger Text ist, den natürlich nicht irgendwelche Narrenhände verschlimmbessern dürfen in Lektoratstuben. Anders als das glaube ich, dass die echte, die tolle, die fantastische deutsche Übersetzung von John Ronald Reuel Tolkien eine Aufgabe der Zukunft ist. Ich glaube nicht, dass die griechische Übersetzung da das letzte Wort sein wird.
Vor allem hat sie ja sehr viel Kritik ausgerufen, weil er es wirklich so ins Jugenddeutsch eingebaut hat, dass es auf einmal Wörter gab wie Fundbüro und solche Sachen.
War das nicht die Geschichte mit Sam, der Frodo Chef nennt?
Genau.
Ach, furchtbar.
Genau, da gab es dann von Lisa Kuppler 2012 nochmal eine Komplettüberarbeitung. Seitdem heißt er Master, weil Herr bleibt im Prinzip Margarete Caru vorbehalten. Boah. Aber Sie geben mir schon den Eindruck, den ich auch verfolge, so noch so eine dritte korrekte Übersetzung.
Wissen Sie, es gibt im mexikanischen Spanisch ein Sprichwort, das ich mir immer sehr zu eigen gemacht habe in den literarischen Fäden, in die man sich manchmal so verheddert. Sitze auf der Schwelle deines Hauses und warte, bis man die Leichen deiner Feinde an dir vorüberträgt. Mit anderen Worten, wer sich auf Literatur einlässt, der braucht einfach einen verdammt langen Atem. Und das ist auch allen, die jetzt an der griechischen Übersetzung herummäkeln, das, was ich erraten würde, warten Sie es einfach ab.
Werde ich in der nächsten Diskussion gerne auch so verwenden. Ich bin da auch jemand, wenn es die Kriegübersetzung seinerzeit nicht gegeben hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht zu Tolkien gekommen, weil mir in dem Alter einfach die Caru-Übersetzung zu komplex, zu schwer war. Und darum habe ich eher ein etwas ambivalentes Verhältnis zu den ganzen Übersetzungen. Aber es sind ja nicht die einzigen Werke. Wir hatten es vorhin schon, als Sie Beren und Lucien empfohlen haben. Was halten Sie denn davon, dass auch immer mehr aus Tolkiens Nachlass veröffentlicht wurde und zum Teil ja auch noch wird?
Naja, es gibt diesen schönen Satz eines Kollegen von mir, der sagte, was Literatur angeht, plädiere ich für Witwenverbrennung. Das hätte jetzt im Falle von Tolkien weniger die Witwe als den Sohn getroffen. Ich bin offen gestanden etwas im Zustand der Verwirrung, wie dieser Nachlass eigentlich genau beschaffen war. Hier ist mir natürlich auch viel zu viel Geld im Spiel, um da, als dass ich noch so langsam nachverfolgen kann, was hier Bearbeitung ist, was tatsächlich vorhanden. Ein bisschen, also mein literaturwissenschaftliches Misstrauen ist geweckt. Ich würde mir natürlich längst eine historisch-kritische Werkausgabe von Tolkien wünschen, aber auch da werden wir wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte drauf warten.
Meinen Sie nicht, dass aktuell mit der ganzen Forschung und Co. nicht bereits ja gerade auch irgendwie Tolkien in der Jetztzeit in Bezug auf Tolkien and the Politics oder Tolkien und das Gendern nicht bereits große Schritte in der Richtung gemacht werden?
Nein, ich meine einfach die Verfügbarkeit des Nachlasses. Wissen Sie, ich bin ja Autoren gewohnt, zum Beispiel Theodor Fontane, wo man einfach weiß, was von dem vorhanden ist. Und das wird nach und nach ediert und in kritischen Ausgaben präsentiert. Und solche von einer solchen Ausgabe, also wie eine goethische Werkausgabe beispielsweise, davon träume ich im Falle von Tolkiens, ohne darauf angewiesen zu sein, dass Menschen, die tatsächlich eben die Erben von Tolkien sind, mir gnädigerweise ein Häppchen vorsetzen und sagen, das haben wir noch auf dem Speicher gefunden.
Ja, da werden wir, glaube ich, mehr als ein paar Jahrzehnte brauchen. Immerhin zieht der Tolkien'sche Name ja so gut, dass man mal eben 250 Millionen Dollar für eine Serienlizenz hinlegt.
War die so teuer?
Ja.
Mein Gott, ich muss dringend über meine Honorarsätze nachdenken.
Ja, machen Sie das. Also man geht davon aus, dass die Amazon-Serie mit einem Budget für die ersten zwei Staffeln von rund 1 Milliarde Euro liegt.
Ja, also dagegen ist mein Tagessatz ein Klacks.
Ja, dann müssen Sie vielleicht wirklich nochmal drüber nachdenken. Aber trotzdem ist ja Tolkien heute noch aktuell, auch für Sie?
Oh ja, wissen Sie, was ich von Tolkien mag, sind zum Beispiel die eingestreuten Lieder in seinem Text. Und das teilt er ja mit einem anderen meiner Lieblingsautoren, mit dem Amerikaner Thomas Pynchon. Übrigens ja auch ein Autor, der an der Grenze zwischen Genre und Literatur angesiedelt ist, ja, der auch Fantasy schreibt, wenn man so möchte. Politische Fantasy, hochpolitische Fantasy, Against the Day zum Beispiel. Die Songs, die einem klar machen und aus denen man die Weisheit mitbekommen kann, dass eine Straße eine gefährliche Sache ist, wie ein Fluss, dass jeder, der einen Fuß auf eine Straße setzt, nie weiß, wohin ihn die Straße vielleicht führen wird, ja. Und daran muss ich immer denken, wenn ich mit meinem Hund spaziere.
Aber immerhin hat sie die Straße oder der Hund immer wieder schön nach Hause gebracht.
Ja, aber ob das morgen auch noch so sein wird?
Das hoffe ich doch sehr. Jetzt habe ich noch im Prinzip so zwei Fragen und unsere obligatorische Abschlussfrage. Und zwar möchte ich nochmal 3 Jahre zurückspringen. Da gab es die 50 Jahre Herr der Ringe Nacht in der Leipziger Buchmesse 2019. Ich durfte sie damals erstmals live erleben. Mussten Sie lange überlegen, als die Anfrage von Clett Cotter kam?
Nein, das habe ich natürlich mit ganz großem Vergnügen gemacht, weil Tolkien ist tatsächlich einer der Autoren, die mich ein Leben lang begleiten. Und es gibt dann auch so schöne Zusammenarbeiten mit Andreas Fröhlich zum Beispiel, den ich eben als absolut genialen Schauspieler erlebt habe, als Hörsteller, wie er sich immer nennt, Hörspieler. Dass ich das sehr, sehr gerne gemacht habe und dann auch noch dieses hervorragende Jugendorchester, das da aufspielte, das war doch ein großes Vergnügen.
Definitiv. Sie machten dort noch eine Aussage, die ich so auch noch nicht gehört habe und da würde ich nämlich nochmal gerne nachfragen. Sie sagten, der Herr der Ringe sei für Sie das beste Buch über den Zweiten Weltkrieg. Sie stellten natürlich sofort korrekt dar, dass Tolkien diesen Vergleich nicht mochte oder generell diese Allegorien. Aber wieso finden Sie es das beste Buch über den Zweiten Weltkrieg und nicht über den Ersten?
Tja, das hängt natürlich mit meiner Prägung zusammen. Wir wissen inzwischen alle, dass Traumata transgenerational weitergegeben werden. Dass auch wenn man wie ich Jahrgang 1944 ist, die Kriegserfahrung meiner Großmutter Jahrgang 1906 und meiner Mutter Jahrgang 1939, inzwischen beide verstorben, an einem nicht vorbeigehen. Und In diesem Falle möchte ich daran festhalten, Tolkien hat jede Art der Interpretation seines Textes als Parabel oder als Kommentar auf den Ersten oder auf den Zweiten Weltkrieg immer scharf abgelehnt. Doch für mich als Deutscher war andererseits genauso unabweisbar, dass Sauron, der dunkle Lord auf dunklem Thron, nicht in Mordor residiert oder nicht nur, sondern einen zweiten Wohnsitz hat und der lautet Berlin-Reichskanzlei. Manchmal ist ein Text klüger als sein Autor. Und ich habe das jedenfalls so gelesen und so interpretiert und das ist ja das Schöne an der Literatur. Es gibt ja nicht ein richtig oder falsch, sondern es gibt eine Interpretation, so wie jede Übersetzung eine Interpretation ist. Und ich glaube, die Interpretation, die sagt, der Herr der Ringe hat was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, die hat einige sehr starke Argumente auf ihrer Seite.
Meine Partnerin hatte ihre Masterarbeit zu Tolkien im Ersten Weltkrieg geschrieben. Und als sie das fertig hatte und ich sie mir halt mal durchgelesen habe, sind ja die Zitate für die Pelennor-Felder mit den Maschinen oder mit dem Kriegsgebrauch oder mit dem Kriegsvokabular oder die Totensümpfe, die ja im Prinzip eine 1:1 Beschreibung der Schlacht an der Somme sind, für mich auch eigentlich unabdingbar mit dem Ersten Weltkrieg verbunden. Und ich bin auch der Ansicht, wir alle sind die Summe unserer Erlebnisse. Und was wir erlebt und erlernt haben, fließt meiner Meinung nach unweigerlich in alles ein, was wir tun. Im Falle eines Schriftstellers natürlich auch in seine Schriften.
Ich weiß auf jeden Fall, dass man aus Tolkien auch um die Grausamkeit des Krieges erfahren kann. Eine Grausamkeit, wie wir sie heute jetzt wieder in der Ukraine verfolgen können in diesem unglaublichen, ja nicht mehr für möglich gehaltenen russischen Aggressionskrieg.
Was mich an dieser Stelle im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg von Russland so ein bisschen den Magen noch umdreht, jetzt von den Gräueltaten natürlich mal komplett außen vor gelassen, dass hier Tolkien herangezogen wird, um Vergleiche zu ziehen mit Orks und Ähnliches, weil ich finde, das passt nicht.
Nein, um Gottes Willen, so habe ich das jetzt nun auch nicht gemeint, sondern verstehen Sie, die Schrecken, den Horror des Krieges, den können Sie bei Tolkien lernen, den können Sie in der Ukraine heute besichtigen.
Ja.
Aber nicht in dem eine Seite jetzt sozusagen, dass das Sauron-Imperium ist. So verblöden dürfen wir natürlich nicht.
Genau, aber die Parteien tun das und werfen sich unter anderem gegenseitig zu. Es sind wie Orks aus Herr der Ringe, die uns angreifen und Ähnliches. Und da stelle ich halt immer wieder fest, habe ich so meine Schwierigkeiten mit.
Das glaube ich. Andererseits kann ich nicht umhin, wie gesagt, Parallelen zu sehen zwischen dem Deutschen. Anteil am Zweiten Weltkrieg, der SS beispielsweise. Aber wie gesagt, das sind Lesarten, die jeder für sich entwickeln soll.
Kommen wir nochmal zu einem...
Die natürlich im Werk drinstecken, weil wir über die Verfilmungen von Peter Jackson reden. Was mich verblüfft, wie wenig als Referenzgröße Ralph Bakshis Verfilmung herangezogen wird aus den 70er Jahren, der ja die Orks aufputschte, indem er dieser Animationsfilm, indem er ihnen Leni Riefenstahl-Filme vorführt.
Ja, generell sind die Bakshi-Verfilmungen und die Ranking-Best-Verfilmung in der heutigen, wir haben das vorhin so schön genannt, Mainstream, wie ich festgestellt habe, gänzlich unbekannt.
Erstaunlich, so vergisst eben jeder Betrieb seine eigene Geschichte.
Ja, und ich meine, die Herr-der-Ringe-Verfilmungen sind mittlerweile auch schon über 20 Jahre alt.
Das ist ja erschreckend, Gottes Willen, wir werden älter.
Ja, damit hat es für mich damals angefangen, also 99 kam ich dann zum Herrn der Ringe und dann zu den Serien. Kommen wir aber noch zu unserer obligatorischen letzten Frage, die wir allen stellen. Wenn Tolkien noch leben würden und Sie die Möglichkeit haben, ihn was zu fragen oder zu sagen, was wäre das?
Wahrscheinlich würde ich das Gespräch auf Kulinarik lenken.
Oh.
Und also das, wie gesagt, das sind auch Prägungen. Ich bin ja nicht nur Literaturkritiker, sondern auch Gastrokritiker. Und ich würde dann doch gerne mal Näheres zur Elbenküche erfahren und Wie ernährt sich Galadriel, die ja, glaube ich, so 7000 Jahre alt ist? Da würde mich doch ein bisschen die Galadriel-Diät interessieren. Das wäre vielleicht das Thema Galadriel-Diät.
Oder zumindest ist ihre Hautcreme.
Ja.
Herr Scheck, ich sage vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Es war mir ein Vergnügen.
Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Restabend, eine schöne Restwoche und hoffe, dass wir uns demnächst mal wiedersehen auf einer der Veranstaltungen.
Das hoffe ich auch. Wiederschauen.
Bis dann. Tschüss.
Das war unser Interview mit Dennis Scheck. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wünschen euch bis zur nächsten Tollcast-Folge eine tollkineske Zeit. Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.